Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Erkennen Sie mich wieder? Eine Stimme? Hallo zusammen. Ich begrüße Sie zur Folge 597 des CC2 Audiocast. Ja, es ist schon einige Zeit her, dass ich das letzte Mal einen Audiocast online gestellt habe. Aber jetzt ist der Urlaub zu Ende. Ich bin gestern Spätnachmittag zurückgekommen aus dem Urlaub und es war eine sehr, sehr lange Fahrt und Staus. Naja, früher hat man immer gesagt, ich bin gut durchgekommen oder gab keine Staus. Irgendwann später hat man dann gesagt, ja, es waren ein paar Staus da, aber es ging. Irgendwann später hat man gesagt, es waren wieder mehr Staus als im vergangenen Jahr. Und heutzutage mit dem Auto, das sind fast 800 Kilometer gewesen, die ich gestern gefahren bin, zu fahren ohne Staus ist nicht mehr denkbar. Das ist absurd, überhaupt darüber nachzudenken. Vielleicht könnte man das mit einer Ausnahmegenehmigung, wenn mal wieder ein Fahrverbot in Kraft tritt. Ja, vor Hamburg, Totalsperrung der Autobahn. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Wahrscheinlich wieder irgendwo eine Brücke hingenagelt oder sonst was. Wurde nichts erklärt. Und dann mit meinem großen Gefährt, mit Anhänger und so weiter, durch enge Straßen umgeleitet zu werden, war ein Spaß für sich. Ja, und an jeder Ampel halten auch. War eine tolle Sache. Dabei war ich schon sehr früh unterwegs. Ich möchte nicht wissen, wie das dann mittags gewesen ist. Ja, und dann Bremen. Sowieso. Und dann Ruhrpott auch. Ja, Leverkusener Kreuz. Da denkt auch keiner darüber nach. Da sind eben jedes Mal, jeden Tag viele Kilometer Stau. Ich habe so den Eindruck, dass in Deutschland versucht wird, Löcher mühsam zu stopfen. Bei Straßen und Brücken und Infrastruktur überhaupt. Vorherdenken. Planen, in die Zukunft planen und sagen, okay, das und das wissen wir, das haben wir erhoben, diese Daten haben wir erhoben und überlegt und durchdacht und wir planen für die Zukunft, für die nächsten 20, 30 Jahre. Nö, warum auch? Spielt ja keine Rolle. Die Politiker, die dafür die Verantwortung tragen, sind dann in der Zukunft nicht mehr da. Zumindest nicht mehr dort, wo sie Unheil anrichten können wie heute. Und warum sollten die denn vorherdenken? Es war noch nie so. Ich kann mich erinnern, vor 30, 40 Jahren war das alles bekannt, wurde darüber diskutiert. Aber passiert ist nichts. Unsere Straßen sind marode, teilweise schlimmer als in der ehemaligen DDR. Und es passiert nichts. Ja, also so viel zu meiner Rückfahrt. Dann habe ich, nachdem ich gestern erstmal versucht habe, diese vielen Kilometer wegzuschlafen, heute früh mal in meine E-Mails geguckt. Es waren, Moment, ich gucke mal gerade, wie viel waren es denn? 992 E-Mails in meiner Abwesenheit. Ja, das ist schon eine Nummer. Die sind schon durch den Spamfilter gelaufen. Jetzt muss ich noch mal sehen, dass ich die manuell sortiere in wichtig und unwichtig. Wenn also jemand sich in der Zeit von Juli, August bis heute per E-Mail an mich gewendet hat und keine Antwort bekommen hat, nicht, weil ich nicht wollte, sondern ich habe Urlaub gemacht. Mein Urlaub hat sowieso später begonnen. Ich hatte ja eine große Reise vor. Wegen Krankheit in der Familie ging es nicht, leider nicht. Und nachdem dann alles soweit war, hat es mich erwischt. Und zwar recht böse, dass ich also wirklich 2 Wochen quasi nichts tun konnte. Und dann habe ich mal versucht, ein bisschen mich vorzubereiten. Das mit der Reise war schon ein bisschen hakelig, weil die Zeit nicht mehr so richtig war. Ja, und da hat es einen Rückfall gegeben und dann war da nichts mehr. Ich habe mich dann irgendwann doch, nachdem ich einigermaßen wieder mobil war, auf den Weg gemacht. Aber die Waldbrände in Schweden und die 2 Termine in Schweden, da ging nichts, da sollte ich nicht hin, haben mir die Leute gesagt. Und ich habe die Reise dann einfach abgesagt, weil hetzen wollte ich nicht und habe einfach normal Urlaub gemacht. Erholungsurlaub, den ich wirklich gebraucht habe. Ja, und er war schön. Er war wirklich sehr schön. Ich habe nur ein einziges E-Mail-Konto, was für wichtige Sachen vorgesehen ist, bedient, gelesen. Und alles andere hat sich eben angehäuft. Dafür ist Urlaub ja da. Und ich gehöre nicht zu denen, die sich von irgendetwas hetzen lassen. Wenn was Wichtiges ist, naja, so wichtig wie mein Wohlbefinden oder das meiner Familie kann es nichts geben. Anmeldungen im Forum sind auch viele aufgelaufen, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, da irgendwas reinzuschreiben, dass während meiner Urlaubszeit keine Anmeldungen bearbeitet werden. Tut mir leid, wenn ihr gewartet habt, es kommt. Ich werde im Laufe dieser Woche die Anmeldungen alle bearbeiten, noch nicht alle E-Mails. Denn in dieser Woche ist auch noch eine TV-Produktion, CC2TV, die ja kommenden Montag, also heute in einer Woche, online gehen soll. Das muss ja auch noch vorbereitet, aufgenommen, geschnitten und so weiter werden. Da wird also die Woche schon relativ eng. Und dann will ich wahrscheinlich nächste Woche anfangen, die E-Mails zu bearbeiten. So viel als Vorspruch. Ja, Themen heute. Einmal sind es irrsinnig viele Themen, die aufgelaufen sind, die zu besprechen wären. Fotokina nicht. Also ich habe auf der Fotokina nichts, aber auch gar nichts gefunden, was wirklich neu wäre, dass man sagen müsste, da müssen wir unbedingt jetzt und sofort darüber sprechen. Aufgewärmter Kram, aufgepeppte Sachen, Monitore, die kein Schwein bezahlen kann und wenn er sie dann zu Hause an die Wand genagelt hat, guckt er sich irgendwelche Wiederholungen an, die 10, 20, 30 Jahre alt sind in einer beschissenen Qualität, weil das Öffentlich-Rechtliche, kennen wir ja alles. Ja, und alles andere labert und quatscht und es ist vernetzt und sonst was. Auch das ist sicherlich ein Thema, aber ich muss nicht über eine Waschmaschine reden, die Waschpulver bestellt und ganz hervorragend bewertet wird in der Presse. Das gab es schon vor 3 Jahren. Ich muss nicht über einen Kühlschrank oder über einen Mikrowellenherd, der was weiß ich was alles kann. Darüber haben wir alle schon gesprochen. Das wird alles jetzt wieder aufgewärmt und hingestellt. Es gibt nichts Neues. Außer, dass alle einem Hype nachrennen. Aber da rede ich ja seit einem Jahr davon. Und das ist Sprachsysteme, Spracheingabesysteme. Was da Google und Amazon und Apple und Microsoft und so weiter da alles auf den Markt bringen und um Marktanteile kämpfen, wie blöde. Muss man auch nicht unbedingt darüber sprechen, höchstens davor warnen. Das kommt auch, aber in einem übergeordneten Thema sicherlich bald. Ja, und dann denke ich, machen wir das heute mal ganz gemütlich, auch für mich, denn es ist schon 15 Uhr und ich muss es noch schneiden und konvertieren und hochladen durch meine dünne Leitung und dann noch einen kleinen Text dazu schreiben und das anlegen und im CMS anlegen und so weiter. Also es wird heute nicht so lange und nicht so techniklastig. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an mit Themen, die vor meinem Urlaub schon relevant waren. Als erstes möchte ich mich bei all denen bedanken, die auch in der Sommerpause gespendet haben. Es waren auch 2 dabei, die wirklich 3-stelligen Betrag gespendet haben. Und ich finde das ganz toll, wahnsinnig toll, weil die denken wahrscheinlich daran, dass im Urlaub auch meine Kosten weiterlaufen für Studio und so weiter. Und das ist nicht unerheblich, das muss ich schon sagen. Aber okay, ganz großen Diener vor denen, die dabei mitgeholfen haben. Natürlich auch bei denen, die kleinere Beträge gespendet haben. Ich sage immer, wenn alle die das hören oder die zusehen, einen kleineren Betrag spenden würde, ja, dann könnte ich mir bald ein neues Auto kaufen. Nee, so wollen wir das ja nicht. Es reicht ja, wenn die Kosten wieder reinkommen. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber in der Regel schon. Es gab auch wieder Anfeindungen. Ich meine jetzt nicht das Forum, sondern allgemein wegen irgendwelchen Kram mit Bezahlung oder mit Werbung oder mit sonst was. Noch einmal, ganz klar, ich mache keine Werbung. Ich habe nicht vor, irgendjemanden Sklave zu sein. Ich bekomme jede Woche mehrere Angebote, dass mir Produkte kostenlos auch in größeren Päckchen zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich sollte nur Ja sagen, wenn ich da eine Besprechung, eine Vorstellung oder sonst was mache. Auch Geld wird angeboten. Ich sage es nochmal ganz klar und eindeutig. CC2TV hat noch nie irgendetwas kostenlos angenommen, was in die Sendung kam. Und wenn es nicht in die Sendung kam. Und noch niemals Geld angenommen, damit etwas in die Sendung kam oder vorgestellt wurde. Also ganz klar, es gibt keine Werbung. Deswegen bin ich ja abhängig davon, von den Einnahmen, die durch die Spenden kommen. Es kommt auch etwas über YouTube, nicht die Menge, nicht so viel. Aber es kommt auch noch etwas über den Shop herein. Das ist natürlich, auch nicht so das Riesige, was da reinkommt. Mal mehr, mal weniger. Ich hoffe, es wird jetzt im Herbst wieder mehr. Wir haben auch neue Sachen ausgesucht. Ich habe ein Treffen gehabt mit Thomas Ritter und seiner Frau und meiner Frau. Und da wurde viel bequatscht, behakelt, geguckt, was könnte man machen, was könnte man in den Shop aufnehmen. Es ist ja immer so ein Problem, der Thomas als selbstständiger Kaufmann, der den Shop auch unabhängig betreibt vom CC2TV, der muss das ja kalkulieren, der muss es ja vorfinanzieren. Da habe ich immer schon Bauchschmerzen damit, wenn wir neue Sachen haben. Und er muss dann, um einigermaßen verträglichen Preis zu bekommen, eine gewisse Anzahl kaufen, damit sich das überhaupt lohnt. Gut, es wird also etwas kommen. Vielleicht sogar kurz nach der nächsten Fernsehsendung. Da ist auch ein Thema drin, wo wir dann unsere Zuschauer, mit einem neuen Shop-Produkt bedienen können, wo wir ihnen helfen können. Das will ich ja eigentlich. Ja, und weil wir gerade bei diesem Thema sind, YouTube, kann ich sagen, während des Urlaubs, während meiner Abwesenheit, während meiner Faulenzerei, ist CC2TV bei YouTube auf eine Gesamtsumme von 10,3 Millionen Aufrufen, Seitenaufrufen, also Videoaufrufen gekommen. Das ist Stand von heute. Ich habe es gerade auf dem Bildschirm. Und aktuell, ich könnte es ja nochmal aktualisieren, damit wir mal sehen, wo haben wir den F5 da? Ist so dunkel hier, ich habe mein Licht nicht an. Aktuell haben wir an Abonnenten, 45.896,0, schreibt YouTube. Die sind auch nicht so ganz sauber. Ich habe noch keine Komma-Abonnenten gesehen. Und 59,5 Millionen Wiedergabezeit in Minuten. Für denjenigen, der nicht selbst rechnen will, es ist 1 Million Stunden, was wiedergegeben wurde an den Videos. Also, da hat sich was getan. Das läuft gut, es ist gut. Und ich hoffe, dass wir zum Herbst hin und Weihnachten hin noch ein paar Spenden bekommen, um die eine oder andere Sache noch anstellen zu können, Artikel zu kaufen, die ich kaputt machen kann, um sie dann vorzustellen oder davon abzuraten. Auch das mache ich ja. Und ich hoffe, dass es so weiterläuft und auch so weiter wächst wie bisher mit den Abrufzahlen, denn das ist super. Ja, Abrufzahlen sind natürlich da, habe ich ja eben vorgelesen. Es gibt auch bei YouTube viele, viele Kommentare. Ich habe auf einzelne Sendungen 600, 700 Kommentare. Das ist schon irre. Und im Sommer, da sind die Kommentare ein bisschen zurückgegangen. Da sieht man ganz deutlich, dass so ein Rückblick, der ja auf viel Freude gestoßen ist, aber doch nicht alle interessiert. YouTuber, die nichts von der Geschichte von WDR Computer Club und Computer Club 2 und CC2 TV wissen, die interessiert das zum Teil nicht. Vielleicht ist es denen auch vollkommen wurscht, wie früher Computer ausgesehen haben. Ist ja ihr Recht, müssen sich ja nicht dafür interessieren. Und im Forum, naja, ich weiß nicht, es waren, wenn ich die rausrechne, die sich da über irgendwas anderes in den Fahrten unterhalten habe, waren es weniger als 30 Kommentare zu allen 6 Sommer-Sondersendungen, ich glaube, und die davor sogar mit eingerechnet. Also da ist es extrem wenig geworden. Ist auf der einen Seite ja auch nachvollziehbar, nicht nur, weil sich alles irgendwo ändert, sondern auch, weil viele, auch Forenmitglieder, ihren Kommentar auf YouTube abgeben. Ist ja auch richtig so. Ich habe ja mehr Kommentare für die Audios im Forum als umgekehrt. Da muss ich jetzt darüber nachdenken, was wir daraus machen. Ich habe auch für das Forum nachgedacht. Da möchte ich ein bisschen was umgestalten, aber das muss ich erst mit dem Team abstimmen. Muss ich irgendwann zwischendurch mal schreiben und mal hören, was Sie für eine Meinung dazu haben, ob das gut ist, was ich mir vorstelle oder nicht. Oder ob man irgendetwas anders machen sollte oder nicht oder was auch immer. Auf jeden Fall, es wird Änderungen geben. Jo, das war es eigentlich schon zu diesem Bereich. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Bereich. Ich nenne das und habe es unterteilt in verschiedene Richtungen, nicht Richtungen, sondern in verschiedene Anbieter im Internet. Übertitelt bei mir Softwareherrschaft idiotischer Systeme. Was heißt denn das nun? Na, fangen wir mal ganz klein an. 1&1. Meine Geschichte mit 1&1, die ist ja nun hinreichend bekannt. 1&1 hat dann meiner Kündigung zugestimmt, denn meine Telekom-Leitung war ja gekündigt und demzufolge konnte 1&1 mir auch keinen Internetzugang mehr zur Verfügung stellen. Und daraufhin habe ich denen geschrieben, da haben sie geschrieben, ich sollte warten und das käme bestimmt wieder in Ordnung. Gut, das war jemand, der hatte wahrscheinlich dann ein Kinderbuch vom Weihnachtsmann vor sich liegen. Ich habe ihm das mehrfach gesagt, dass die Leitung gekündigt ist, aber das hat ihn nicht interessiert. Wahrscheinlich fehlte da auch der Verstand, um die Zusammenhänge zu erkennen. Ja, dann habe ich nochmal angerufen und habe nochmal bestimmt eine Dreiviertelstunde gesprochen. 7-mal bin ich verbunden worden, weil derjenige nicht zuständig war, aber wusste, wer zuständig ist und mich weitergegeben hat. Und dann zu vorletzt hatte ich jemanden dran, der hat alles verstanden. Der hat gesagt, ja, ist ganz klar, okay, Sonderkündigung ist überhaupt kein Problem, das kann ich jetzt und gleich und hier fertig machen. Und wir haben da noch so ein paar Sachen da besprochen, war sehr nett. Und da sagt er, das geht klar, ich habe das schon soweit vorbereitet und mein Chef, der winkt mir schon, der hat hier mitgehört und ich gebe sie mal darüber, der muss das jetzt abklicken und dann ist gut. Dann kam erst mal wieder diese fast tödliche Musik von denen. Und dann meldete sich aber nicht sein Chef, sondern jemand von der Hotline für Kundenwiedergewinnung. Dann habe ich dem das gesagt, wen ich eigentlich sprechen wollte, hat er gesagt, naja, das geht ja nicht. Kündigen können Sie sowieso nicht telefonisch. Das müssen Sie schriftlich machen. Ich habe gesagt, okay, verarschen kann ich mich allein und habe dann aufgelegt. So viel dazu, wie solche Berater, die zum Teil sehr fähig sind und die Masse ist ja zur Freundlichkeit verurteilt, wie die an einem System verzweifeln. Die sagen ja und können aber noch nicht mal ein Gespräch an die von ihnen selbst gewünschte Zielperson weitergeben. Okay, ich habe dann schriftlich gekündigt. Wegen Nichterfüllung der Leistung von 1&1. Ja, das wurde dann auch kurz bestätigt, schriftlich. Sie wollten zwar von mir, da gibt es ein Formular dafür, eine Rückrufnummer haben für meine schriftliche Kündigung, habe ich selbstverständlich dazu geschrieben, ihr könnt mich mal, wenn ich schriftlich kündigen muss, dann schreibt ihr mir gefälligst auch zurück und da gibt es nichts mit irgendwie Rückrufnummer oder sowas. Ja, und dann war für mich die Sache eigentlich klar, aber ich habe gefordert, dass man mir nun anteilig seit Nichterbringung der Leistung die Grundgebühren zurückerstattet. Aber das haben die Dödels geschrieben, das geht nicht, das können sie nicht, das machen sie nicht, das dürfen sie nicht, das ist nicht üblich. Das heißt also, eine Kündigung, weil sie keine Leistung mehr erbringen, da behalten sie einfach den Restbetrag. Naja, war ja lustig, aber ich konnte es ja nun nicht ändern. Ich war ja froh, dass ich fertig war mit der Scheiße und ich wollte ja in Urlaub fahren und nicht noch irgendwo irgendwas, was weiß ich was, da mit denen hin und her und so. Ich habe gedacht, ihr könnt mich mal. Jo, ich dachte, dann ist es soweit am Ende. Aber nein. Dann kam eine Rechnung über 6 Cent. Da hatte ich noch irgendwo über meine SEM. Ich habe 4 SI-Module von denen bekommen. Die hatten die kostenlos angeboten irgendwann. Und auf einer sind 6 Cent angefallen über normales Gespräch oder so. Und es waren noch Gesprächsgebühren über Voice over IP, die angefallen waren von 1 Euro, was weiß ich, schlag mich tot, 28 oder sowas. Da haben sie mir eine Rechnung geschickt. Ich habe gedacht, ja, okay, habe denen geschrieben, sie mögen das doch, wie ich schon geschrieben habe, bitte verrechnen mit meinen Grundgebühren, die ich anteilig zurückzubekommen hätte. Daraufhin haben sie nicht geantwortet. Warum auch? Ich bin ja nur Kunde. Ne, nicht mehr so wirklich. Gut, dann habe ich gesehen, während des Urlaubs kamen dann Mahnungen. Wurde dann angerufen von unserem Sohn, der sich die Sache angesehen hat, mit, was weiß ich was, 1,50 Euro Mahngebühr. Diese Mahnung kam per E-Mail. Jetzt muss man dazu aber wissen, dass Mahngebühren laut vielen Gerichtsurteilen in Deutschland nur in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden dürfen. So, verdammte Hacke, habe ich mir gedacht, die haben irgendein Programm und das Programm guckt auf Zahlungseingänge und wenn die innerhalb einer gewissen Zeit nicht erledigt sind, dann sagt das Programm, schickst du Mahnung. Und da 1,50 Euro drauf. Also ihr 1&1 und Dommermut-Geldkassierer, ich glaube, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was für Kosten entstehen euch für eine solche scheißautomatische Mahnung? Null. Die Software ist längst bezahlt, längst abgeschrieben. Und dass ein Programm in Bruchteilen von Millisekunden mir eine Mahnung per E-Mail schickt, davon wollt ihr 1,50 haben? Au ja. Ich weiß, wie man sich reich rechnet. Einfach das Prinzip 1&1 anwenden. Die zweite Mahnung per E-Mail, die erste hatte ich noch gar nicht gehört von meinem Sohn. Da haben sie dann auf die Rechnung, 1,80 Euro oder 70 oder was, plus die Mahngebühren, es waren um die 3 Euro, nochmal 1,50 Euro Mahngebühren draufgerechnet. Kinder, wie bekloppt muss man... Hier ist meine kleine Pause notwendig, weil ich habe, nachdem der Audiocast, also alles, was danach kommt, fertig war, mal auf mein Aufnahmegerät gesehen und erstaunlicherweise sagte mir das Card full. Der hat also bei 24 Minuten abgebrochen. Konnte eigentlich nicht sein. Naja, gut, ich habe die Sachen auf dem Rechner übertragen, habe die Dateien, die noch drauf waren, auf der Karte gelöscht, sollte eigentlich alles okay sein. Und habe neu aufgenommen, den Rest der Sendung. Ja, als ich fertig war, wollte ich das wieder zum Rechner übertragen. Und dann meinte er mir, er könnte das nicht lesen. Am Aufnahmegerät konnte ich es noch wiedergeben, aber das von der Speicherkarte konnte ich nicht übertragen auf dem Rechner. Ich habe dann versucht, das noch irgendwie zu retten, aber das ging nicht. Warum das Aufnahmegerät das noch lesen konnte, aber mit keinem Cardreader und mit allen möglichen Tricks das nicht funktioniert hat, ich weiß es nicht. Was soll ich mich über Computer aufregen? Die sind ja, haben wir eben gehört, doof. Wobei die Hardware eigentlich weniger doof ist. Das heißt, die Speicherkarte war und ist kaputt. Also neue Speicherkarte rein und jetzt beginnt gleich der nächste Anlauf. Mittlerweile haben wir es 17.58 Uhr und wahrscheinlich werde ich das nicht mehr schneiden können. Nur noch zusammenpappen, Vorspann, Nachspann und fertig, damit es noch hoffentlich vor 8 online geht. Aber das sehen wir mal. So, das war der Zwischenspruch. Jetzt geht's weiter mit dem, wo wir aufgehört haben, also mit dieser idiotischen Geschichte mit 1 und 1. Ich habe dann gesagt, okay, die können mich mal kreuzweise, die sollen das verrechnen mit ihrem, was weiß ich was, mit dem Rest, der mir noch zusteht, aus der nicht erfüllten vertraglichen Leistung. Und wurde dann im Familienrat doch darauf aufmerksam gemacht, dass wenn das zu Gericht geht, mit Rechtsanwalt, mit was weiß ich was, dass es so viel Zeit kostet und unterm Strich gewinne ich dann vielleicht, wenn es hochkommt, 12 Euro. Das hätte nun überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, und da ich so klug bin, habe ich nachgegeben und habe Folgendes gemacht. Ich habe diese 6 Cent und diese 1,28 oder 48, irgend sowas war es, an 1 und 1 überwiesen. Die 2 mal 1,50 Mahngebühren natürlich nicht. Jo, seitdem ist nichts mehr passiert. Also, es gibt doch kluge Leute bei 1 und 1. Nicht nur die, dieses schwachsinnige Software-System, wo der linke Hotline-Betreiber nicht weiß, was der rechte Hotline-Betreiber gemacht hat und wo der eine irgendwelche Versprechungen zum Vertrag macht, die der andere nicht erfüllen kann und das über Jahre. Nein, bei denen in der Buchhaltung, die wissen schon, was Sache ist, wenn da einer diese ungerechtfertigten 3 Euro Mahngebühr, 2 mal 1,50, nicht bezahlt, da trauen sie sich das nicht, auf eine Klage ankommen zu lassen. Also, 1 und 1 ist klug. Und jeder soll wissen, dass das System bei 1 und 1, die Software, Schwachsinn ist. Genauso ein Schwachsinn wie in vielen anderen Bereichen. Kommen wir gleich zum nächsten. Abbott Freestyle Libre. Das ist dieser Blutzuckersensor, den ich mal in einem Video vorgestellt habe. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich das Ding habe. Ich kann laufend messen, ich kann gucken, wie hoch mein Zucker ist und so weiter. Ja, da war ich vor dem Urlaub bei meiner Diabetologin. Und die messen dann immer noch mal mechanisch, also mit Blutentnahme aus der Fingerkuppe. Und da sagt mir die Helferin, 193. Ich sage, nee, nie und nimmer nicht. Ich habe gerade gemessen. Was haben Sie denn gemessen? Ich sage, komm, ich messe nochmal. Nochmal gemessen mit dem Lesegerät an dem Sensor. 123. Gut. Nächsten Finger genommen, nochmal Blut abgezapft, nochmal gemessen. 194. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Na gut, habe ich dann mit der Diabetologin gesprochen. Und die hatte auch keine Erklärung, aber mein HbA1c war deutlich höher als das, was das Lesegerät sich da ausgedacht hat. Also irgendwas stimmt nicht. Ich zu Hause mit meinem alten Blutzuckermessgerät gemessen, habe ich 195 gehabt und mit dem Lesegerät 123. Habe ich eine halbe Stunde gewartet, habe das Gleiche nochmal gemacht. Wieder die gleiche Abweichung. Waren ein paar Milligramm pro Deziliter Abweichungen bei beiden, aber 2 oder 3, mehr war es nicht, Abweichung. Das heißt also, die Differenz zwischen diesen beiden Messmethoden war enorm. es ist schon ein Unterschied. Wenn ich 190 Milligramm pro Deziliter habe im Blut und mit der Messmethode von Freestyle Libre messe ich 120 oder ein bisschen mehr. Also kann was nicht stimmen. Angerufen. War ein Mann dran, dem habe ich das erklärt. Der wollte erstmal so die Formalität. Womit gemessen, wie so und dies und wie das und mit welchem Sensor und gibst du Nummer von Sensor und machst dies und also das übliche Umfeld. Erstmal alles abklopfen, bis der Kunde keine Lust mehr hat. Dann kam dann letztendlich doch noch die Frage, was ich denn nun gemessen hätte. Jetzt habe ich ihm die Daten durchgegeben. Dann wollte er wissen, mit welchem Messgerät. Und warum ich ihn das nicht mit einem Freestyle Libre Messgerät gemacht habe. Ich habe gesagt, ich kann das in meinem Arzt ja nicht vorschreiben, womit er misst oder was. Und ich habe keine Sensoren von euch und ich wusste auch nicht, warum ich die kaufen soll. Ich habe ja das System. Na gut, also hat er dann irgendwas nochmal wiederholt und dann die Sachen in seinen Computer eingegeben und dann dauert es eine Zeit, er hat wohl einen langsamen Computer und dann sagt er, es tut mir leid, ich kann Ihnen den Sensor nicht ersetzen. Ich sage, ich will den Sensor nicht ersetzt haben, der läuft in 2 Tagen ab. Ich weise nur darauf hin, dass hier massive Abweichungen sind. Ja, aber ich kann Ihnen den Sensor trotzdem nicht ersetzen. Ich sage, ich will ihn nicht ersetzt haben. Gut, das schien er dann begriffen zu haben, er tat jedenfalls so. Und ich sage, die Abweichung ist einfach so groß. Was können wir denn tun? Woran kann es denn liegen? Ja, sein System würde ihm sagen, dass die Abweichung im Toleranzbereich liegt. Und ich sage, wie? Was? Wenn ich hier 123 messe und mit dem anderen 195, ist das im Toleranzbereich. Das ist ein Unterschied von über 70 Milligramm pro Deziliter. Ja, das ist ganz normal. Das ist im Toleranzbereich. Da gibt es nichts zu bemängeln. Ich sage, komm, also jetzt mal ganz ehrlich, so einen Scheiß lasse ich mir da hier nicht erzählen. Was Toleranz ist, weiß ich. Und da ich 3% haben kann, okay. Und dass ich bei der Messmethode von mir aus auch 10% haben kann, das würde ich ja alles tolerieren. Und dass ich irgendwo einen Zeitversatz habe, das ist alles klar. Aber nicht so einen massiven Unterschied von 70 Milligramm pro Deziliter. Und das mehrfach. Ja, das wäre im ganz normalen Toleranzbereich. Ich sage, das hat keinen Sinn, so einen Scheiß lasse ich mir nicht erzählen. Das ist nicht tolerabel, das ist ein medizinisches Gerät und das kann nicht sein. Naja, wir sind da nicht übereins gekommen und hat mir nochmal versichert, dass ich mir den Sensor nicht ersetzen dürfte. Ja, nach dem Gespräch hat man dann die Möglichkeit zu bewerten, wie denn das Gespräch so gelaufen ist, so mit Zifferneingaben, nerviger Wiederholung und drückst du dies und drückst du das und dann spricht das Ding so merkwürdig und so langsam. Aber ich habe das durchgemacht und nachdem ich nun alles negativ bewertet hatte, bis auf die erzwungenermaßen Freundlichkeit dieses Gesprächspartners, das war ja in Ordnung, aber sonst war alles scheiße, habe ich dann meinen Kommentar aufsprechen können. Und dann habe ich das nochmal erklärt, was das für ein Schwachsinn ist, so zu behaupten, dass das im normalen Toleranzbereich sei. Naja, und alles wiederholt. Habe meine Telefonnummer hinterlassen und habe gesagt, sollten sich mal melden, denn so ist es nicht akzeptabel. Ja, und dann passierte erstmal nichts. Nach einer guten Woche bekam ich einen Anruf. Da war eine Dame dran, schätze mal, nach der Stimme zwischen 30 und 40, sehr verständlich, sehr, wusste, worüber sie sprach, also anders als dieser Hotline-Mensch da. Und der habe ich das erklärt, hat sie gesagt, ja gut, das geht nicht. Von mir hätten sie so eine Antwort auch nicht bekommen an der Hotline, das ist ganz klar. Hat sich die Daten nochmal geben lassen von mir, hat das wohl auch alles aufgeschrieben, hat gesagt, ich kümmere mich darum, ich kläre das, ich melde mich bei Ihnen. Ja. War ein nettes Gespräch, vor 3 Monaten. Und das war's. Also, wenn ich Sensoren kaufe, das Stück für 60 Euro und das Lesegerät für 180 Euro, ich glaube, da ist ein Sensor dann dabei oder so etwas, dazu haben muss. Und ich werde dann darauf hingewiesen, dass ich verpflichtet bin, Kontrollmessungen zu machen auf herkömmliche Art und Weise, und werde dann auch angehalten, die Sensoren von Freestyle Libre dafür zu verwenden, dann fasse ich mir da an den Kopf und sage, was bitteschön soll denn dieser Scheiß? Wenn ihr so einen Schrott auf den Markt bringt, dass ihr die Kunden belügen müsst, dass eine solche Abweichung im Toleranzbereich ist, mein Gott, dann schickt den Kunden doch lieber einen Satz Würfel, damit sind sie wahrscheinlich im Durchschnitt genauer als mit dem, was ihr da macht. So kann es nicht sein. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwelche Ausreißer sind und dass die Kunden belogen werden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe im Urlaub im Internet recherchiert und es gibt wohl eine ganze Menge dieser Beschwerden, dass solche massiven Abweichungen da sind. Und genauso die blödsinnigen Antworten, dass das im Toleranzbereich ist. Also ich möchte alle warnen, die meinen Videobeitrag gesehen haben und die das System benutzen. Messt ab und zu mal zwischendurch. Da gibt es noch etwas. Laut Aussage der Krankenkasse steht jedem, der das System benutzt, auch zu, dass der Arzt, der Diabetologe, eine gewisse Anzahl Sensoren pro Monat oder pro Vierteljahr verschreibt. Meine Diabetologin weigert sich, die sagt entweder oder. Die Krankenkasse sagt, nun gut, dass die Verordnungshoheit hat der Arzt, können wir nichts daran ändern. Also Krankenkasse würde es übernehmen. Ich hoffe, ihr könnt eure Ärzte, eure Diabetologen davon überzeugen, dass sie doch was verschreiben können. So viel dazu. Kommen wir zum nächsten wunderbaren Erlebnis im Urlaub. Was war denn da? Ach ja, richtig, Urlaub, Amazon. Ich habe bei Amazon so ein Prime, wie heißt das, Konto oder so etwas, kostet 7,99 € im Monat und da ich in der letzten Zeit doch öfter mal da etwas bestelle und man mit, wenn man Prime-Mitglied ist, diese Versandgebühren oder sowas erlassen bekommt, hat sich das bisher ausgezahlt. Also im Urlaub waren zwei Angebote, ich habe dann noch was bestellt, das ist auch geliefert worden und Amazon hat es abgebucht von meinem Konto, alles wirklich super gut. Aber dann kam irgendwann, habe ich aufs Bankkonto geguckt, war eine Abbuchung da von Amazon. Die Bank in Düsseldorf, diese Trinkaus und was weiß ich, wie sie heißen, sah ganz super normal aus, war alles richtig. Ich habe erst gedacht, irgendwie ist gefaked oder was. Nein, nein, war alles okay. Aber ich habe nichts bestellt. Also habe ich mal bei Amazon in den Beschreibungen da geguckt. Da sollte man aus der Überweisung eine Nummer eingeben und danach suchen lassen und dann bekäme man die zugehörige Bestellung. Das System bei Amazon hat diese Bestellung nicht gefunden in meinem Konto. Also habe ich angerufen. Und die Hotline, habe denen das erklärt und gemacht und gesagt und bla bla, alles schön. Ja, ja, das sei wirklich irgendwas schiefgelaufen. Da hätte ein anderes Konto hätten meine Kontonummer angegeben und hätten damit etwas bestellt. Ich sage, ja, und wer war das? Ja, das darf ich nicht sagen. Ich sage, also bestellt einer was auf meine Kosten, aber das dürfen wir nicht sagen, wer? Ja, Datenschutz. Naja, ziemlich dämlich. Gut, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Ja? Aber wenn jemand auf meine Kosten was bestellt, muss man mir doch sagen, wer es gewesen ist, damit ich dagegen vorgehen kann. Nein, Amazon macht das eben nicht. Gut, die haben eigene Regeln. Man würde das an die Sicherheitsabteilung weitergeben und die würde sich innerhalb von 48 Stunden bei mir melden. Das Gespräch war noch nicht beendet. Da hatte ich eine E-Mail-Nachricht von der Sicherheitsabteilung. Das kann keine Reaktion auf das Gespräch gewesen sein. Man hätte Unregelmäßigkeiten auf meinem Konto festgestellt, dass irgendjemand mein Konto angegeben hätte für was weiß ich was und so. Und das ist bei gelegentlichen Überprüfungen eben aufgefallen und man hätte dieses andere Konto eben gesperrt. Oh ja, fein, habe ich gedacht. Lehne ich mich zurück, freue mich. Das Geld habe ich selbstverständlich zurückgebucht, denn ich hatte ja nichts bestellt. In meinem Konto war auch nichts ersichtlich. Auch die Amazon-Dame konnte nichts in meinem Konto sehen, dass ich was bestellt hatte. Es dauerte eine Woche. Nein, nein, nicht, wie Sie denken. Die Sicherheitsabteilung hat sich nicht gemeldet, bis heute nicht. Da war die Abbuchung in der gleichen Höhe wieder auf meinem Konto belastet. Also habe ich die wieder zurückgebucht. Also habe ich wieder die Hotline angerufen. Das gleiche Prozedere, alles hier und da und so weiter. Und kann sein, dass ein anderer irgendetwas auf ihr Konto bestellt hat. Nein, keiner hat Zugang zu meinem Amazon-Konto, keiner hat das Recht dazu, bla bla bla. Und wieder, wir geben das an die Sicherheitsabteilung weiter, die melden sich innerhalb von 48 Stunden. Fein, danke. Weiter Urlaub. Und eine Woche später, Sicherheitsabteilung, nö, hatte ich nichts gehört, weder vom ersten noch vom zweiten Mal. Aber es war wieder eine Abbuchung auf meinem Konto. Aber diesmal ein bisschen niedriger der Betrag. Also wieder zurückgebucht, also wieder angerufen. Ja, und das könnte man alles sehen, dass das schon zweimal passiert ist und so. Und man könnte auch sehen, dass es nicht auf meinem Amazon-Account eben irgendeine Bestellung war, sondern das war eben jemand anderes. Und man könnte mir wieder nicht sagen, wer das war. Noch nicht mal, wo die bestellte Ware hingeliefert wurde oder sowas. Ja, also sollte wieder die Sicherheitsabteilung eingeschaltet werden und ich sollte wieder in 48 Stunden irgendwie eine Mitteilung bekommen. Gut, es ging mir jetzt schon irgendwo hinten vorbei. Ich habe gedacht, irgendwie verscheißern die dich ja nur. Ich habe das Geld also zurückgeholt und fertig. Immer so um den 14. herum bucht Amazon diese Prime-Mitgliedschaft ab in der Höhe von 7,99 Euro. Diesmal war es am 9. Am 9.8. habe ich gedacht, Mann, die haben doch genug Geld, warum müssen die jetzt so früh abbuchen? Naja, gut, okay. Habe gedacht, ist eben so. Was soll ich mir darüber Gedanken machen? Eine Woche später hatte ich eine Vorankündigung für eine Abbuchung auf dem Konto, diese Prime-Mitgliedschaft. Nachdem es abgebucht war, konnte ich sehen, das ist also der reguläre Termin gewesen und die Abbuchung. Konnte die erste also nicht richtig sein. Also zurückgeholt, Hotline angerufen, mit der Hotline darüber gesprochen. Ja, da hätte von einem anderen Amazon-Konto irgendjemand auf meine Kosten eine Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen. Ich sage, ja, auch fein. Und wer war das? Ja, Datenschutz. Aber das kennen Sie alles schon. Ich sage, ja, und wie soll denn das jetzt weitergehen, verdammter Hacke? Ihr könnt da nicht einfach irgendwie so ungeprüft an mein Konto gehen. Ja, das wäre eben so. Können Sie nichts dran ändern und dann müsste ich das Geld eben zurückholen. Aber ich sollte doch bitte von dieser Abbuchung eine Kopie machen, also Screendump oder irgend sowas, und Ihnen das zuschicken. Habe ich gesagt, ja gut, okay, das kann ich ja noch machen. Nur per Fax. Ich sage, wie nur per Fax? Ja, nur per Fax. Steht doch bei Amazon dann drin, wenn man danach liest. Aus Datenschutzgründen, weil E-Mails eben unsicher sind. Ja, so wie die Konten bei Amazon. Übrigens, natürlich habe ich nach der ersten Abbuchung sofort mein Passwort geändert, aber es war ja schon eindeutig, dass es nicht über meinen Amazon-Zugang passiert ist, sondern anders. So. Also habe ich den Screensamt gemacht und habe geschrieben, wie Sie eben mit Ihrer Frau so und so besprochen, sende ich Ihnen einen Screenshot des Vorgangs zu. Niemand außer mir hat in meiner Familie ein Konto bei Ihnen. Das wurde immer wieder gefragt, ob das nicht jemand anders hat. Und ich selbst besitze nur ein einziges. Irrtümlich dachte ich, es handelt sich um die monatliche Abbuchung für meine Prime-Mitgliedschaft. Da aber heute die Vorankündigung für diesen Mitgliedsbeitrag bei der Bank war, war klar, dass es wieder ein Betrüger am Werk war. Ich befinde mich noch im Urlaub und bin in dieser Zeit per E-Mail erreichbar. Mit freundlichen Grüßen, den Betrag in Höhe von 7,99 Euro habe ich zurückbuchen lassen. Und da bekomme ich eine Antwort. Setzen sich hin oder legen sich hin oder halten sich fest. Wunderbar, wunderbar. Noch nicht mal einen deutschen Zeichensatz. Ich habe also hier Umlaute drin. Und Leerstelle ist also Ampersand NBSP und so. Schwierig zu lesen, aber ich lese es Ihnen vor. Guten Morgen, Herr Rudolf, falls Ihre Bankverbindung tatsächlich unberechtigterweise angegeben wurde, empfehlen wir Ihnen, den Vorfall Ihrer Bank zu melden. Außerdem bitte ich Sie, uns dies ebenfalls mitzuteilen. Wir werden dann umgehend weitere Schritte veranlassen. So, und jetzt lese ich langsam. Wenn Ihre Bank dann, großgeschrieben, nichts tun kann, dann, großgeschrieben, bitte wend Sie an den Police. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ja, hatte ich. Wir haben lange gelacht darüber. Sag mal, hier Amazon, seid ihr eigentlich bescheuert, mir so etwas zu schicken? Es ist ja eine unglaubliche Pflegelei, jemanden, der des Deutschen nicht mächtig ist, einmal sowas schreiben zu lassen. Und dann kommt aber dazu, dass der überhaupt nicht auf das, was ich geschrieben habe, eingeht. Ich habe daraufhin geantwortet. Guten Morgen, gelinde gesagt, empfinde ich Ihre Antwort als Unverschämtheit. Sie stellen alles in Frage, was ich im Telefonat bereits ausgeschlossen habe und mich damit als Lügner hin. Wer ist denn ein befugter Benutzer? Außer mir gibt es keinen und ich war es nicht. Ich will nicht, dass der unbefugte Besteller mit mir in Kontakt tritt, sondern vielmehr von Ihnen die Auskunft, wer bei Ihnen mein Bankkonto angegeben hat, damit ich Strafantrag stellen kann. Die Dürtels haben mir nämlich gesagt, sie hätten diesen Besteller per E-Mail mitgeteilt, dass er sich mit mir in Verbindung setzen soll. Also ich bekomme seine Daten und sowas nicht, aber ihm geben sie das. Die ticken nicht sauber bei Amazon. So, dann habe ich weitergeschrieben. Aufgrund dieser Geschichte haben sie mir geschrieben, ich soll doch alle Menschen, die jemals Geld überwiesen haben oder denen ich Geld überwiesen habe, anfragen, ob sie eine E-Mail, diese E-Mail von Amazon bekommen haben, dass er mit mir in Kontakt kommen soll. Dann würde ich rauskriegen, wer das war. Ich habe geschrieben, erwarten Sie wirklich, dass ich tausende Menschen frage, die bisher Geld auf mein Konto überwiesen haben, ob sie von Amazon eine E-Mail erhalten haben? Und dann weiter, weil ich meiner Bank das mitteilen soll. Was hat meine Bank damit zu tun, wenn Amazon als Berechtigter von meinem Konto etwas abbucht, was ein Betrüger bestellt hat? Wie weltfremd sind Sie? Und ich habe Ihnen das bereits mitgeteilt, dass unberechtigterweise abgebucht worden ist. Wann wollen Sie endlich weitere Schritte veranlassen? Und dann haben sie mir einen Link dazu gehangen, der nicht funktioniert, hat geschrieben, der Link für meine Antwort an Sie ist sicherlich als Witz gemeint. Da gibt es keine Rubrik, in der ich auf diesen Fall antworten könnte. Ich fordere Sie auf, was eigentlich selbstverständlich ist, von anderen Personen als von mir keine Bestellungen mehr anzunehmen, die über mein Konto abgerechnet werden sollen. Um es nochmal klar zum Ausdruck zu bringen, außer mir hat keiner Zugang zu meinem Amazon-Konto und niemand die Erlaubnis, etwas auf meine Kosten zu bestellen. Ich fordere es auf mich unverzüglich die ladungsfähige Anschrift desjenigen zu nennen, der eine Bestellung zu meinem Nachteil bei Ihnen aufgab. Ich bitte Sie, von weiteren solchen substanzlosen und unsinnigen E-Mails abzusehen. Jo, daraufhin habe ich keine Antwort bekommen. War auch nicht notwendig. Irgendwann hat mich dann der Urlaubslangeweile-Teufel geritten. Ich habe mir eine Fake-E-Mail erstellt mit einem ausgedachten Namen, habe damit bei Amazon ein Konto eröffnet und habe eine Kontonummer angegeben, eine von mir natürlich, und das wurde alles akzeptiert, nichts überprüft, keiner hat gesagt, wo wohnst du oder wie oder was. Ich habe dann irgendwann Versandadresse angegeben. Das geht alles ohne, ja sag mal, was für ein unverantwortlicher Scheißladen ist das, bei dem ich mich mit einer Fake-Adresse anmelden kann und ein beliebiges Bankkonto angeben kann, ohne dass überhaupt das mal überprüft wird. Ich meine, das müsste erstmal hier, zumindest in Deutschland, vollkommen dicht gemacht werden. Sowas geht gar nicht. Gut. Ich habe gedacht, okay, ich weiß jetzt, warum das passiert, weil Amazon unverantwortlich damit umgeht, mit diesen Sachen und einfach von irgendeinem Bankkonto was abbucht. Jetzt wäre die Sache für mich eigentlich durch gewesen, ich hätte darüber berichtet und das wäre es, aber jetzt bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen und da bekomme ich oder habe ich 3 Schreiben von irgendeinem Inkasso, diese Geldeintreiberbuden da bekommen, was ich nun alles zu bezahlen hätte, plus jeweils die Inkassogebühren und so weiter und so weiter. Klar, ich werde denen, wenn ich Zeit habe, genau einmal antworten und denen untersagen, solchen Scheiß weiterzumachen, da ich nichts gemacht hätte. Die sollten sich mit Amazon in Verbindung setzen. So geht's eigentlich nicht. Es ist ja eindeutig, dass von meinem Konto nichts bestellt wurde, dass an mich nichts geschickt wurde, sondern irgendjemand nur mein Bankkonto angegeben hat. Jetzt könnte man sich ja überlegen, ich könnte ja eigentlich mal noch einen Fake-Account anlegen bei Amazon und dann vielleicht das Konto von Amazon angeben. Und wenn ich dann was bestelle bei Amazon, dann ziehen die das von ihrem eigenen Konto ein. Müsste man mal probieren. Wäre doch sicherlich eine lustige Sache. Aber vielleicht sind die doch schweinig genug, um ihr eigenes Konto zu erkennen, falls jemand sowas macht. Aber die haben bestimmt mehrere, nicht alle. Muss man probieren. Aber das wäre dann schon fast kriminell. Da müsste man vorher mit dem Notar und Rechtsanwalt reden. Mal sehen, wenn ich Langeweile habe, irgendwie, irgendwann könnte es so etwas werden. Ja, jetzt habe ich eben schon gesagt, diese Geschichte ist jetzt das dritte Mal, dass ich die aufnehme. Ich werde das also jetzt gleich in Angriff nehmen. Die Aftergets, das Urteil, naja, den Richtern unterstelle ich gar nichts. Die sind natürlich unabhängig, aber der Geisteszustand, kann man das sagen oder ist das schon eine Beleidigung? Aber die Geisteshaltung, möchte ich mal sagen, die ist natürlich für mich deutlich Staatsräson geprägt. Aber was will man eigentlich in einem Staat von einem solchen Gericht? Das kann ja gar nicht sagen, das ist unrechtmäßig, wenn man dann, das System würde ja zusammenbrechen. Aber es muss doch andere Wege daraus geben. Es kann doch nicht sein, dass ein solches Urteil gefällt wird mit solchen absurden Begründungen, dass sinngemäß sonst alles zusammenbrechen würde, wenn wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht mehr hätten und Rundfunk, ohne auf irgendetwas einzugehen. Oder dass der Mietwagenbetreiber einfach nicht durchkommt mit seinem Recht, obwohl ich habe ja bezahlt. Und wenn ich einen Mietwagen habe und höre da ein Radio, habe ich das ja bezahlt. Ich kann mir 1000 Radios hinstellen, das ist bezahlt. Sobald ich aber im Mietwagen gehe, wo ein Radio zwangsmäßig heute eingebaut ist, da muss der Mietwagenbetreiber nochmal bezahlen. Da ist doch überall dran zu fühlen. Das ist doch nichts anderes als Geldmacherei. Warum braucht denn dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk 8 Milliarden dafür, um dann, was weiß ich was, 6, 7, 8 Mal das gleiche Programm zur gleichen Zeit zu senden und der Rest ist Wiederholung. Gut, okay. Wir sehen ja, Recht in Deutschland ist so eine ganz schwierige Sache. Wir sehen es ja bei VW und anderen, die ja zigtausendfach ihre Kunden betrogen haben mit Benzinverbrauch und so weiter und sich jetzt rausreden und sonst was. Das sind zugesicherte Eigenschaften, die sind nicht da. Die Steuerklassen dafür, das stimmt alles nicht mehr, weil die Abgase viel höher sind und zigtausende dürfen jetzt ihre Fahrzeuge bald nicht mehr verwenden, um in die Innenstädte zu fahren und was tun. Unsere Verkehrsminister, sowohl der vorherige, der die wahnsinnig super Maut durchgesetzt hat und damit Millionen in Sand gesetzt hat für Gutachten und sonstigen Scheiß, und der jetzige, der sich hinstellt und sagt, ich kann das nicht verantworten, dass die Kraftfahrzeugbesitzer hinterher mit weniger Leistung und höherem Benzinverbrauch oder Dieselverbrauch zurechtkommen müssen. Deswegen bin ich gegen eine Hardware-Nachrüstung. Mann, Mann, Mann! Ich würde gerne einen Freibrief haben, dass ich aussuchen kann, wem ich auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen will. Das wäre toll, das wäre wunderschön. Aber das passiert nicht, das geht nicht. Dazu muss ich einfach was ändern und das dauert noch gut 2 Jahre, bis wir vielleicht die Chance haben, etwas in Deutschland zu ändern. Die nächste Fernsehsendung am kommenden Montag wird sich mit 2 Themen befassen. Einmal mit NFC, Near Field Communication, mit drahtloser Bezahlung oder wie auch immer das jetzt genannt wird, aber nur mit dem Teilaspekt, mit dem Schutz, was kann ich tun, damit mir nicht irgendwie Geld weggenommen, weggeklaut oder sonst was wird. Und da werden wir auch im Shop ein Produkt haben, aber ich muss es erst noch morgen, übermorgen testen, damit wir dann die Produktion machen können. Und ja, ich will mal sehen, ich würde ja gerne manchmal irgendjemanden Feuer unter den Arsch machen, aber fange mal klein an mit Feuerzeugen. Feuerzeuge im CC2TV, naja, lassen Sie sich überraschen, es ist vielleicht nicht ganz so trivial, wie Sie jetzt denken. Sie sollen ja auch gucken. Also, nochmal den Daumen nach oben. Ich verabschiede mich bis nächste Woche, spätestens. Und würde mich freuen, wenn Sie wieder in den Shop hineinschauen. Da kommen auch neue Produkte. Wir haben im Urlaub mit Thomas Ritter und Claudia zusammengesessen und haben da ein paar Sachen ausgedacht, die jetzt in der Mache sind. Aber es dauert eben ein bisschen, aber es kommt etwas. Und zu Weihnachten auf jeden Fall. So, jetzt aber endlich Schluss. Schneiden will ich das jetzt nicht mehr. Ich werde es einfach nur zusammennageln mit allen Versprechern und alles, was da so drin ist. Denn Jetzt, wo ist die Uhr? Da ist die Uhr. Naja, also ich habe mit Hochladen, das dauert ungefähr eine Stunde. Das heißt, ich habe jetzt noch so eine halbe Stunde Zeit, sowas zum Schneiden. Das wird eng. Naja, mal sehen. Wenn das 20 Uhr hören, hat es geklappt. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.